Willkommen bei der Sendung Osmose auf Radio Frei. Hier schauen wir, was andere freie Radios so machen und wählen was aus, was uns vielleicht auch hier in Erfurt interessieren könnte. Und das, was wir in der nächsten Stunde hören, das habe ich live selber miterlebt in Chemnitz vor, ich glaube, 3 oder 4 Wochen. Chemnitz ist ja Kulturhauptstadt dieses Jahr und das ganze Jahr über finden da sehr viele unterschiedliche Dinge statt. Das war ein Grund, warum ich da einfach mal so urlaubsmäßig hingefahren bin und Radio T, also das freie Radio in Chemnitz, hat just in dieser Woche eine öffentliche Sendung aus dem Open Space gemacht. Der Open Space ist ein Raum, der eben von unterschiedlichen Menschen genutzt werden kann und der ist in dem Gebäude hinter dem Karl-Marx-Kopf. Hatte ich mir so genau auch noch nie angeschaut, von daher war ich sowieso schon beeindruckt und freute mich dann, bei dieser Veranstaltung dabei sein zu können. Und geplant war ein Gespräch mit Lydia Dick, die sich selber als Chemnitz-Fluencerin bezeichnet. Also sie ist in den sozialen Medien unterwegs, macht da Sachen, die halt so InfluencerInnen machen und erzählt aber eben viel über die Stadt Chemnitz und wie sie dazu gekommen ist und was es für sie bedeutet, das war Inhalt dieses Gesprächs. Ich war am Anfang so ein bisschen skeptisch, weil ich mir diese Influencer-Thematik eher fremd ist, aber ich fand dann trotzdem das Gespräch sehr interessant, weil es auch darum ging, wie sie in der Stadt angekommen ist, wie sie die Stadt wahrgenommen hat, wie Menschen halt so sind, was Beteiligung bedeutet und lauter sowas. Und ich hatte auch mit Blick darauf, was so eine Riesenveranstaltung oder so ein Titel wie Kulturhauptstadt mit einer Stadt macht, da hatte ich Parallelideen zu dem, was hier bei uns während der Buga passiert ist. Also was machen wir für uns, was machen wir für Gäste, für Besucherinnen der Stadt und so. Naja, ich will jetzt gar nicht viel mehr erzählen. Wir hören jetzt dieses Gespräch, was so ein bisschen eine Abschlussveranstaltung war von einem Projekt, was Radio T während des ganzen Jahres schon betrieben hatte. Sie haben nämlich so ein bisschen hinter die Kulissen geschaut in diesem Projekt und mit Macherinnen und Machern der Kulturhauptstadt gesprochen. So eben jetzt auch hier mit Lydia Dick, der Chemnitz-Fluencerin. Ich wünsche euch eine gute nächste Stunde.
Hallo und herzlich willkommen. Wir sind, wie ihr gehört habt, live hier im Open Space in Chemnitz zu unserem Mini-Festival Magisches Denken und ich freue mich total, hier zu sein mit Lydia. Hallo!
Hallo!
Und wir haben jetzt eine Stunde Zeit mit euch und Ihnen und vor allen Dingen auch wir beide über eben dieses magische Denken und vor allem über Chemnitz und die Kulturhauptstadt zu reden. Und genau, macht's euch bequem vor den Empfangsgeräten, aber natürlich auch hier, es sind noch Stühle frei und gesellt euch zu uns. Lydia ist heute hier in vielen Rollen, aber vor allen Dingen ist sie Social-Media-Beraterin, Content-Creatorin. Man kennt sie auch aus dem Podcast C25, wo sie auch über die Kulturhauptstadt redet und ist bekannt als Chemnitz-Fluencerin. Ein Titel, den sie sich auch ein bisschen selbst gegeben hat, worauf wir auch noch zu sprechen kommen. Und ist nach Chemnitz zugezogen, ursprünglich der Liebe wegen, wie sich das immer so schön beschreiben lässt. Und inzwischen, wie ich aus deinen Videos entnehme, sehr begeistert von Chemnitz.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ja damals 2016 hierher gekommen und hatte dann 2017 meinen ersten richtigen Wohnort in der Heinrich-Zille-Straße über dem Shalom. Und ich muss sagen, ich habe schon am Anfang gespürt, dass Chemnitz irgendwie anders ist. Ich konnte das noch nicht wirklich greifen oder verstehen. Und für mich ist noch so ein prägender Moment. Wahrscheinlich werden es die anderen irgendwie nicht so ganz nachvollziehen, weil sie hier wohnen. Aber ich bin in die Straßenbahn eingestiegen und dann kamen mir Leute mit Snowboards entgegen und sind in die Straßenbahn eingestiegen. Das war dann im Januar. Und ich habe mich wie in so einem Skiurlaubsort gefühlt und dachte so, was? Hier kann man, ich wusste gar nicht, dass man bei der Augustus Walk dort halt diesen Abhang hat. Und das war für mich irgendwie total das schöne Erlebnis. Und seitdem haben sich so viele Ecken geöffnet, so viele Menschen irgendwie kennengelernt. Und ich habe es lieben gelernt und habe hier einen Platz finden dürfen. Und mir dann auch diesen Titel halt gegeben, weil ich gemerkt habe, hey, ich kann hier auch einfach mal ein bisschen verrückt sein und mal gucken, ob jemand kommt und mich rügt oder sich jemand freut. Und so ist das ja, dann mein Zuhause geworden.
Ja, total schön. Da wohnen, wo andere Urlaub machen. Damit wurde Chemnitz auch noch nicht beworben vielleicht.
Ja.
Aber jetzt mit deiner Geschichte. Und du meintest, du hast inzwischen hier ein Zuhause gefunden. Wie ist es denn gekommen oder wie war so der Prozess von, du bist hierher gezogen und jetzt bist du Chemnitz-Influencerin? Vielleicht musst du auch noch mal kurz erklären, was du darunter verstehst. Und was war so für dich der Moment, wo du auch gemerkt hast, okay, das ist mehr als jetzt nur eine Station in deinem Leben. Du hast ja auch an vielen unterschiedlichen Orten gelebt, sondern das ist jetzt wirklich ein Zuhause.
Also für mich hat sich dieses Gefühl tatsächlich, also ne, ich bin jetzt 36 und bin natürlich an einem Punkt in meinem Leben, wo sich ganz viele Dinge auch irgendwie stabilisiert haben auf einer Ebene, finanziell und beruflich und alles. Aber damals, als ich hergekommen bin, war ich noch halt relativ jung in meinen Augen, 26, 27, sowas um den Dreh. Und ich durfte hier sozusagen ausprobieren. Und in diesem Ausprobieren habe ich die Sicherheit bekommen, das ist etwas, was ich den Chemnitzer eigentlich auch zugute trage, nämlich die halten eine gewisse respektvolle Distanz. Wobei mich das auch gleichzeitig manchmal ärgert, weil das Proaktive dann doch manchmal doch zu kurz kommt und man sich denkt so, Mensch, jetzt hättest du da aber extra nett sein können. Und dadurch konnte ich aber tatsächlich entwickeln, dass ich hier viel zur Ruhe kommen konnte, ne, auch irgendwie menschlich viel ausprobieren konnte. Und dann kam der Punkt, dass ich schwanger geworden bin. Und natürlich kommen damit einher auch ganz, ganz viele Gedanken, die plötzlich ganz anders herrühren. Und ich habe schon viele Dinge trotzdem hier beobachtet. Und als mein Kind dann zur Welt kam, habe ich diesen Brühl, und vielleicht ist es auch ein Narrativ, was sich in meinen Kopf dadurch eingebrannt hat, dieses Zuhause-Schild hat mir wirklich dieses Gefühl von Zuhause plötzlich gegeben. Weil ich gemerkt habe, wow, es ist jetzt wirklich das Zuhause, ne? Und das ist das Zuhause auch von meinem Kind, nicht nur von mir. Und dann habe ich angefangen, tatsächlich in die Richtung zu denken, na, wenn das jetzt mein Zuhause ist und ich habe mich ja entschieden, hierher zu ziehen, na, wie behandelt man denn eigentlich ein Zuhause? So, diese Frage habe ich mir vorher nie gestellt, weil ich einfach im Tun, im Ausprobieren war. Und dann habe ich angefangen, mich in kleiner Art und Weise darum zu kümmern. Und da war zum Beispiel auch ich bin jemand, der schnell in eine Verantwortung hüpft. Also das heißt, wenn ich sehe, dass der Raum nicht eingenommen wird, dann denke ich mir so, ja, wenn es jetzt keiner macht, dann mache ich das. Und das war tatsächlich auch mit diesem Influencer-Ding so. Ich habe dann gesehen, es sind irgendwie nicht so viele da. Warum macht denn das keiner so? Andere Städte haben irgendwelche Leute, die sie repräsentieren und so. Und dann habe ich 2018 schon über diesen Gedanken ja nachgedacht und dachte so, oh, ich würde gern mal so eine repräsentative Person für die Stadt sein. Aber ich habe nie in die Richtung von Bürgermeister oder sowas gedacht, weil das wäre für mich einfach viel zu eingeengt in irgendeiner Form. Und ich wollte eine kreative Person sein und ein Vorbild irgendwie, dass man sich auch trauen kann und aber nicht unbedingt ja einfach alles machen kann, was man will. Und dadurch ist es halt einfach peu à peu entstanden durch viele Handlungen, die ich dann gemacht habe, auch das Benennen der Chemnitz-Influencerin, dass ich dann gemerkt habe, ich habe mich entschieden, dass es mein Zuhause ist. Und dann kam der Part, dass ich es auch gefühlt habe mit meinem Kind. Und dann kam auch die Verantwortung zu sagen, ich muss mich jetzt aber auch drum kümmern. Und das war dann so das Gefühl von Zuhause plötzlich insgesamt.
Ich finde das total schön, was du beschreibst, weil in meinem Freundinnenkreis gibt es immer, wenn man reist oder Menschen, man eine neue Stadt kennenlernt, so die Frage, ah, wer wäre ich wohl, wenn ich in dieser Stadt leben würde?
Ja.
Und es gibt dann, ja, bestimmte Städte haben ja irgendwie eine bestimmte Atmosphäre. Man denkt, ach ja, hier, da wäre ich bestimmt auch Malerin geworden oder wie auch immer. Und ich finde es aber schön, dass du das so ein bisschen umdrehst. Auch die Frage, was kann ich denn für diese Stadt auch sein, wenn ich diese Stadt mein Zuhause nennen will? Also was bedeutet das auch irgendwie, Verantwortung zu übernehmen und im Sinne dann irgendwie auch, ja, das selbst mitzugestalten, wer man sein kann in dieser Stadt. So. Und ich habe mich gefragt, weil mit Verantwortung natürlich auch ja sehr viele positive Seiten, aber natürlich manchmal auch Kritik kommt. Wie denn so die Resonanz war, dass du jetzt diese Verantwortung auf eine Art und Weise übernimmst und das ja auch deklarierst im Sinne und dadurch für Leute ansprechbar bist und sichtbar wirst. Genau, wie sind, was für Reaktionen löst das aus bei Menschen?
Tatsächlich im ersten Step, bevor ich das überhaupt benannt habe, habe ich ja schon vorher schon eigentlich Sachen über Chemnitz erzählt, gezeigt oder gesprochen. Und als ich mich dann so benannt habe, ist etwas passiert, dass dann plötzlich viel mehr Menschen, weil sie dann vielleicht auch verstanden haben, was ich eigentlich auf meinem Kanal mache, vielleicht war das eher die Erklärung, was ich dort mache, die leichteste Erklärung nenne ich es jetzt mal, dass sie dann gemerkt haben, ah ja, die macht das für Chemnitz und die sprechen mir jetzt zu dem und dem Punkt irgendwie an. Also sind schon mehrere Leute dann auf mich zugekommen und haben mich zu Sachen eingeladen oder haben dann gefragt, ob ich dort mal Werbung für mache und sonstiges. Es gab dann natürlich aber auch genau solche Dinge wie, Menschen haben dann gedacht, also ich nenne das dann jetzt ein bisschen übergriffig, aber dieses, jemand kommt dann auf mich zu und sagt mir, ja, pack das mal bitte in deine Story. Also dann eher so in so einer Befehlsform. Und ich empfinde immer, ich bin niemand, der sagt, ich würde sowas nicht teilen, sondern ich finde dann es wichtig, Mensch, du kannst einfach ganz nett mit mir reden und eigentlich bin ich gar nicht abgeneigt, das zu teilen, aber irgendwie empfinde ich diese Befehlsform schon so unterdrückend und dann stellt sich in mir das ein, dass ich das dann vielleicht nicht mache. Ja. Nicht, weil ich das Thema nicht teilen will, ich teile es dann auf einer anderen Ebene zum Beispiel, das gab es auch schon, aber dann nicht genau das, was die Person mir, sagen wir mal, gegeben hat oder so. Ja. Und es gab dann aber auch trotzdem, ne, es gibt genügend, die mir schreiben, geh in den Westen zurück, du bist keine richtige Chemnitzerin. Und ich muss sagen, das erste Gefühl 2018 zum Beispiel, als ich die Idee hatte, habe ich auch so gedacht. Ich habe gedacht, wer bin ich, dass ich über Chemnitz rede? Ich komme doch nicht mal von hier. Also dieses, ne, sowas, ich müsste jemand Grundgeborenes über mehrere Generationen irgendwie sein. Aber am Ende, ich bin selber mit Migrationshintergrund. Ich komme aus Kasachstan, wobei meine Eltern sind beide Spätaussiedler. Also das heißt, wir haben deutsche Wurzeln, wobei das auch vollkommen egal ist, ne? Aber warum darf man sich denn sein Zuhause nicht aussuchen? Warum und dann darüber nicht reden, wenn man das mag?
Ja, ich finde auch, das ist ja auch so ein Unterschied zwischen vielleicht dem Heimatbegriff und dem Zuhausebegriff, dass der Zuhausebegriff auch eine Offenheit darstellt für Menschen, genau, die etwas zu ihrem Zuhause machen und zu ihrem Zuhause erklären und nicht irgendwie versucht zurückzuführen auf irgendwie, woher kommst du, sondern du bist jetzt hier und was machst du hier? Also so eine, ja, auch darauf zu fokussieren.
Ich finde das Wort auch tatsächlich sympathischer, weil ich glaube, das Narrativ zum Beispiel Heimat ist auch viel einfach in der Propaganda benutzt worden. Deswegen empfinde ich zu Hause auch als wärmer. Und jetzt zum Beispiel, früher habe ich es auch versucht, ich dachte, ich muss alles repräsentieren, auch alle Kommentare einfach dastehen lassen und so. Bis dann jemand in mein Leben getreten ist, eine Freundin, die gesagt hat, aber dieser Account, das ist doch dein Haus. Wieso lässt du all diese Leute dort rein? Die treten dort in dein Haus und dann lässt du die dort stehen. Und habe ich kurz überlegt und dachte so, ja, eigentlich will ich ja die gute Seite zeigen. Das heißt nicht, dass ich keine Kritik ausübe beispielsweise oder Dinge übersehe, aber ich möchte nicht, also ich möchte, dass man respektvoll in diesem Zuhause damit umgeht, also bedeutet auch einen gewissen Wortschatz irgendwie auslässt, weil man kann es ja auch einfach nett formulieren.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich gefragt, wie du das erklären würdest, was du denn machst für Menschen, die vielleicht noch nicht deinen Kanal kennen, wie man sich sozusagen, wenn man dich zu Hause, in deinem digitalen Zuhause besuchen würde, wie man sich das vorstellen muss, weil ich finde es sehr schwierig zu beschreiben, deswegen frage ich mich, ob du da schon sozusagen natürlich geschulter darin bist, weil es ganz viele unterschiedliche Formate und Videos sind, die erstmal vielleicht auf den ersten Blick wenig verbindet, also man nicht sagen kann, okay, du redest immer über Hunde oder du redest immer über, wo es das beste Bier gibt in Chemnitz, sondern es gibt einen roten Faden, aber es ist schwerer zu greifen, oder?
Also wenn man es jetzt theoretisch runterbricht, kann man natürlich sagen, ich bin eine Personenmarke, also bedeutet ich als Person und zu dieser Personenmarke gehört ein Ort und dieser Ort ist Chemnitz. So, natürlich rede ich viel über den Ort auch, weil er mir irgendwie ganz viel bedeutet auch gleichzeitig und ich gemerkt habe, dass es, wie gesagt, niemanden gab, der in der Form darüber gesprochen hat. Und gleichzeitig präsentiere ich dort ja aber auch Dinge, die ich einfach als Mensch mache. Also es ist sozusagen eine Kombination aus, ich spreche über den Ort viel mehr als vielleicht andere und zeige aber auch, wie ich als Person in diesem Ort existiere eigentlich.
Ja, und ich finde, darüber haben wir auch vorhin kurz im Vorgespräch geredet, du machst das in ganz verschiedenen Tonlagen. Also viele deiner Videos sind auch sehr lustig oder mal zeigst du dich wütend oder mal zeigst du dich auch sehr ehrlich und verletzlich. Also ich finde es, ja, es widerspricht sozusagen einem ganz starren Narrativ, sowohl von dir als auch vielleicht von Chemnitz, als die Stadt ist immer so und so oder du bist immer so und so, sondern du versuchst, glaube ich, wirklich so sehr, sehr vielfältig Dinge abzubilden.
Das ist auch tatsächlich ein Part, der mich, glaube ich, auch mit Chemnitz verbindet, weil ich als Person tatsächlich auch so widersprüchlich bin. Nicht in der Form, dass ich sehr ambivalent bin, sondern eigentlich mehr in die Richtung, ich habe gelernt, dass tatsächlich, und das nicht unbedingt aus positiver Sicht, ich musste das lernen zwangsläufig aus meiner Vorgeschichte, dass in einem Moment Widersprüche existieren. Ich kann in einem Zeitpunkt mich freuen und auf der anderen Seite der Welt sterben Menschen beispielsweise. Oder ich kann eine Seite wählen und im selben Moment steht jemand mit mir im Raum, der genau die Gegenseite wählt in irgendeiner Form. Und das ist etwas, was ich gelernt habe, auszuhalten und gleichzeitig aber auch tatsächlich beide Seiten nachvollziehen zu können. Wo es natürlich auch Grenzen gibt, in welche Richtung geht, wie weit es geht und so weiter. Und das, finde ich, habe ich in Chemnitz genauso gefunden. Also ich sehe das sowohl auf Demokratieebene, ne, auch die, in welche Richtung die Wahlen und all sowas geht, aber auch in jedem einzelnen Menschen. Und mittlerweile ist mir das auch bewusst, dass das eigentlich etwas ist, was die Vollkommenheit einer Person ausmacht. Also wir sind nicht nur vollkommen ohne Gefühle und sind immer total safe und sagen nichts, sondern wir sind beides. Wir sind, wenn wir wütend sind, sind wir auch wütend. Und es kann auch sein, dass wir in der Wut vielleicht das nicht so formulieren können, wie es richtig ist. Deswegen habe ich es auch so lange erlaubt, nennen wir es mal, Dinge in meinem Account existieren zu lassen. Aber der Inhalt, der ist ja trotzdem wichtig. Also sprich, dieser Moment, in dem beide Seiten existieren, ist trotzdem irgendwie wichtig. Und deswegen ist das dadurch entstanden, weil ich tatsächlich als Person so bin. Also das ist dann gar nicht so proaktiv gewählt worden, sondern ich habe angefangen einfach, ja, meine vielleicht auch vollumfassende Menschlichkeit irgendwie zu zeigen. Und das findet natürlich Anklang, weil die Leute verstecken das teilweise, ne? Wir verstecken das, also ich verstecke auch viele Dinge und ich zeige nicht unbedingt alles, aber wir existieren alle in so einem Zustand irgendwie. Und mal zeigen wir es mal mehr und mal zeigen wir es mal weniger.
Ja, danke. Total schön. Genau, schön auch, dass ihr alle noch so aufmerksam zuhört. Wir haben noch ganz viele weitere Themen. Es wird auch am Ende die Möglichkeit geben, selbst Fragen zu stellen oder Sachen zu teilen. Also falls Ihnen zwischendurch irgendwas auf der Seele brennt, dann versuche ich auch ein Auge darauf zu haben und dann können Sie sich gerne in das Gespräch einmischen. Aber ich fand es interessant, dass du gerade auch Widersprüchlichkeit angesprochen hast, weil du hast ja eben erwähnt, dass du 2018 auch begonnen hast, dich noch mehr Chemnitz-Pflanzerin zu nennen und 2018 aber ja eben auch sehr stark mit einem sehr negativen Gedächtnis und einem sehr negativen Image von Chemnitz verbunden ist und ja aber auch in dem Kulturhauptstadt-Bewerbungsprozess ist ja dieses, ja, irgendwie versucht wird, diese Gleichzeitigkeit anzuerkennen und aber trotzdem Verantwortung dafür zu übernehmen, dass Dinge sich verändern. Das ist jetzt so die große Umschreibung. Im Konkreten ist es ja so, dass um Kulturhauptstadt zu werden, muss man ja sich bewerben und es gibt dann diese Bitbooks, in denen dann geschrieben wird, warum gerade Chemnitz Kulturhauptstadt werden soll. Und Chemnitz hat dann in seinem zweiten Bitbook unter anderem sehr stark eine Geschichte erzählt, die eben auch davon erzählt, dass 2018 hier es zu ja sehr gewaltvollen Ausschreitungen durch Nazis kam und dass Kultur eben ein Weg sein kann, um die stille Mitte zu aktivieren, mitzunehmen, zu verbinden. Und genau, das ist natürlich aber auch eine sehr große Aufgabe ist, die da Kultur hat. Und ich glaube, es gibt ganz viele Abzweigungen, die man von da nehmen kann. Und ich glaube, das wäre jetzt an dieser Stelle so ein bisschen die Überleitung zu unserem Gebiet, wo wir so ein bisschen über das Mitmachen und sich Beteiligen reden, weil das ja auch was ist, was, glaube ich, dir sehr am Herzen liegt, dieses Mitmischen und dabei sein. Und zwar haben wir über das Jahr hinweg auch mit anderen Menschen aus Chemnitz geredet, im Rahmen unseres Projekts Here to See, wo es eben um die so stillen MacherInnen geht oder wer alles auch Kultur macht. Und da haben wir in dem Zuge unter anderem mit dem Jugendforum geredet. Wer das nicht kennt, das Jugendforum ist ja eine Organisation junger Menschen in Chemnitz, die auch über ein Jugendbudget verfügen, also Projekte fördern können. Das ist total cool, weil das sehr niedrigschwellig ist und sich aber auch politisch für Dinge einsetzen. Also zum Beispiel haben sie sich dafür eingesetzt, dass es kostenlose Periodenprodukte auf den Schultoiletten gibt in Chemnitz oder haben die Beleuchtungszeiten im Concordia Park verändert, sodass man da auch spät abends noch sicherer nach Hause kommt zum Beispiel oder skaten kann. Genau, und wir haben einen Einspieler mal mitgebracht, was Anton vom Jugendforum zum Thema Demokratie und Rechtssein sagt.
Aber ich würde halt, also ich sage eher so persönlich bekommt man das halt viel mit, dass erschreckenderweise viele junge Menschen, auch teilweise so 12, 13 Jahre, sich da schon diesem rechten Spektrum annähern und eher solchem Gedankengut hinterherrennen. Und eigentlich genau das wollen wir auch so ein bisschen vielleicht vorbeugen, indem wir die mit zu uns holen und ihnen zeigen, ey, wenn ihr euch wirklich beteiligt in demokratischen Prozessen, dann kann auch was passieren. Aber wenn man sich immer nur drüber aufregt und es ist alles scheiße, dann wird halt auch nichts. So, das ist vielleicht extrem wichtig, das den Jugendlichen zu zeigen, dass das funktionieren kann.
Genau, also ein ganz klarer Aufruf, sich zu engagieren und natürlich auch mitzumachen, aber das ja sehr schnell auch in Ernüchterung münden kann. Genau, was sind denn was hat sich mit deinen Mitmischen in der Stadt schon vielleicht auch, was hast du verändern können oder welche positiven Veränderungen konntest du beobachten?
Also gerade zu dem Punkt, was ich ja auf meinen sozialen Netzwerken immer mehr zeige, ist eher, dass ich gemerkt habe, dass Menschen sich darüber freuen, dass jemand positiv über die Stadt oder Stadtgrenze übergreifend darüber redet. Und ich kriege tatsächlich super viele Nachrichten auch dann dazu, dass Leute von irgendwo wieder zurückgezogen sind, dass sie sich total freuen, dass sie auch digital mal was anderes von Chemnitz sehen, als jetzt nur das, was jetzt vielleicht auch von der Stadt gezeigt wird. Das ist auch immer so ein Punkt, der immer wieder kommt.
Wie meinst du das, was von der Stadt gezeigt wird? Also von insgesamt oder von der Quelle der Stadt gezeigt wird?
Von der Quelle der Stadt beispielsweise. Also jetzt nicht unbedingt, eher so wahrscheinlich die Art und Weise, glaube ich einfach. Weil soziale Netzwerke sind ja auch natürlich noch eine ganz andere Ebene, warum Menschen das nutzen. Und man möchte da ja natürlich auch viel, viel mehr Menschlichkeit und nicht den Hochglanz auch sehen, sondern einfach nur den ehrlichen Mensch oder die Situation irgendwie auch ab und zu. Und auch mal was Lustiges. Aber auch sowas wie beispielsweise, dass mich Menschen tatsächlich gefragt haben, die wollten auf den Kasbeck ziehen und ob sich das lohnt, ob das kinderfreundlich ist, wie sieht es dort überhaupt aus. Also es kommt schon sehr viel positiv von überall, auch halt von außerhalb ganz viel. Aber auch einfach, dass viele Menschen sich freuen, dass sie nicht alleine eigentlich am Ende mit ihren Gedanken sind. Weil man muss auch ehrlich zugeben, selbst ich auch, bin ja hierher gekommen und habe hier niemanden gekannt. Das heißt, mein erster Anknüpfungspunkt und der leichteste war dann tatsächlich über soziale Netzwerke. Ich habe sowohl meine beste Freundin hier kennengelernt, aber auch als andere Freunde irgendwie dann kennengelernt, ohne dass es jetzt dazu gekommen ist, dass ich jetzt proaktiv angeschrieben habe, aber einfach durch Bilder, die ich angeguckt habe, die in Chemnitz los irgendwie gepostet werden oder sonstiges. Und dadurch ist halt die Verbindung irgendwie entstanden. Und ich glaube, das ist halt einfach ein leichterer Weg, um im Alltag auch zwischendurch mal andere Menschen zu sehen, aber auch anderes Gedankengut vielleicht in irgendeiner Form oder sich auch vielleicht aus Situationen rauszuholen, weil man vielleicht auch tatsächlich bei der Arbeit oder sonst wo in so einer Negativschleife drinsteckt, weil viele Menschen dort einfach nur vielleicht motzen oder schlecht drauf sind. Und dann ist es eine gute Abwechslung, wenn jemand mal auch über sein Zuhause anders spricht. Das ist so, was bei mir zurückkommt, auch was ich merke.
Also eigentlich machst du dann auch so ein bisschen magisches Denken, dass du auch schon in deinen Videos und die ganzen positiven Dinge zeigst, solange bis auch die ganzen positiven Dinge noch mehr werden und die Überhand nehmen.
Tatsächlich ist es eine gute Beschreibung, weil ich muss gerade daran denken, ich kenne das Beispiel, ich nenne es jetzt mal, ich kann mich in ganz viele Dinge einfach verlieben, weil ich gemerkt habe, wenn ich es nämlich so magisch mache, ich es ganz detailliert betrachte und dann in nur positiven Aspekten einfach versuche rauszudenken oder so, was ist daran schön, oh guck mal die Farbe, oh rot gefällt mir eigentlich so. Ne? Also wenn die Beschreibung positiv ist, dann fange ich an, es auch zu mögen. Das heißt, ich habe ja die Macht darüber, etwas auch zu mögen, aber auch etwas nicht zu mögen, wenn ich mich dagegen entscheide. Und das ist vielleicht auch genau dieses Magische dann davon, weil mich stören auch Sachen hier. Also es ist nicht so, dass ich diesen Widerspruch einfach die eine Seite schön finde und die andere nicht. Aber dadurch, dass ich die Nicht-Balance auf den sozialen Netzwerken gegenüber Chemnitz gesehen habe, da ist ja nur die negative Seite sehr extrem hoch. Und die positive Seite, die trägt jetzt noch nicht so, also jetzt mittlerweile schon, aber nicht genügend Gegengewicht.
Ja, das liegt ja auch so ein bisschen auf Aufmerksamkeitslogiken, oder? Dass natürlich, was man ja im Persönlichen merkt und natürlich in sozialen Netzwerken noch verstärkt, ist, dass negative Sachen oder Wut und Meckern einfach mehr verfängt und man sich dann eher auch ja jetzt oder auch wenn man über Chemnitz redet, vielleicht dann über die eine Sache nochmal erzählt, die stört und nicht über ganz viele andere Dinge, die schön sind. Und
ja, absolut. Also es ist eine Gewohnheit tatsächlich auch, eine Gewohnheit, die man von zu Hause auch lernt, in der Umgebung, in der man sich befindet, mit den Menschen, mit denen man sich umgibt. Ne? Also gibt es ja die typischen Sprüche, zeig mir deine Freunde und ich sag mir, wer du bist so. Ich habe den Spruch früher auch total doof gefunden von meinen Eltern, aber jetzt mittlerweile merke ich so zum Teil, wenn alle nur schlecht darüber reden, lasse ich mich davon auch tatsächlich, also man bestärkt sich halt auch gegenseitig in gewissen Dingen und das kann halt auch in die negative Richtung gehen. Das macht einen dann auch traurig und sauer und so. Das löst ja genau das Gefühl dann aus.
Ja, ich fand es auch interessant, was du beschrieben hast, du verliebst dich schnell in dem Sinne von, du setzt dich ja auch dadurch viel in Beziehung zu Dingen. Und ich glaube, das ist ja auch ein sehr demokratisches Verhalten in dem Sinne von, da passieren Dinge, die können was mit mir zu tun haben. Ich kann sie mögen, ich kann sie, wenn ich sie nicht mag, vielleicht auch mitgestalten. Und das ist ja erstmal so eine Kontaktaufnahme mit der Mitwelt oder mit der, was einen umgibt irgendwie. Ja, so ein total demokratischer Impuls irgendwie ist. Ich habe mich gefragt, oder diese Frage schwebt ja einfach immer die ganze Zeit im Raum, was Kultur für die Demokratie tun kann. Und du ja unter anderem in dem Podcast C25 auch immer viel über Kultur und deine Kulturerfahrung redest. Ja, und ich habe mich gefragt, ob du da jetzt die eine Antwort drauf schon gefunden hast, weil die suchen wir ja alle noch.
Was sozusagen Kultur für mich bedeutet?
Nee, für die Demokratie tun kann.
Oder für die Demokratie tun kann. ich glaube, also für mich ist tatsächlich, jetzt, wenn man es runterbricht, nur auf das Wort Kultur. Kultur ist einfach nur das, was die Menschen an Ritualen miteinander vollziehen, ne? Wenn man das wirklich als Narrativ runterbricht. Das, was Menschen irgendwie an Routinen sich miteinander, mit ihren Nachbarn und so aneignen und das dann sich verstärkt zusammen. Aber das kreiert ja etwas, was sozusagen eigentlich der Zweck davon war, nämlich Bindung und Beziehung zueinander. Und es ist niederschwelliger, es ist magischer, es hat Gefühl drinne, wir Menschen fühlen auch, wir wollen die Welt auch irgendwie tasten oder auch halt in Gefühlen irgendwie verstehen. Und es macht es auch manchmal leichter, dieses, ne, auch Magische ist auch etwas, was man als Kind viel hat, dass man sich nicht darüber so viel Sorgen macht oder es zerdenkt. Und ich glaube, dass das eigentlich der Grundpfeiler dafür ist. Weil Demokratie, du brauchst ja wirklich als Mensch eigentlich ein, nenn es jetzt mal wirklich fachsprachlich, ein reguliertes Nervensystem, um etwas verstehen zu können. Dein Gehirn lernt nicht, wenn es alarmiert und in Angst und in Wut ist. So, dann ist es eher in der Form, es muss mich beschützen, weglaufen, zumachen oder sonstiges. Und wenn du was lernen möchtest, musst du sozusagen eigentlich eine gewisse Langeweile plötzlich empfinden, dass du dann bereit bist, die Welt zu entdecken. Also autonom rauszugehen und dann zu schauen, was ist da los und mit wem kann ich was machen oder was gefällt mir. Also das schafft Kultur, das schaffen Museenbesuche, das also etwas, was sozusagen immer wieder dem Menschen ein positives Gefühl gibt, auch mit in Wechselwirkung mit anderen Menschen in positiver Situation. Und dann lernst du plötzlich, ah ja, hier funktioniert das so. Ah, deswegen sind die Regeln so. Ach so, deswegen hilft uns deswegen das so und so. Also dann entsteht ja auch das, der Gedanke erstmal oder die Erkenntnis im Kopf, was Demokratie wirklich bedeutet vielleicht. Und dann ist man auch bereit, da vielleicht auch mehr, also Neugierde reinzustecken, weil man denkt, ach so, so ist das. Weil du hast gerade eben auch ganz schön gesagt, dass das, was ich mache, dieses Magische oder dass ich mich daran verliebe, dass das ein demokratisches Gut ist. Das hätte ich, du hast mir das jetzt gerade erklärt. Das hätte ich jetzt so in der Form gar nicht tatsächlich gehabt. Weil ich mache das, weil das irgendwie so aus meiner Kultur vielleicht auch zu Hause gekommen ist, dass man versucht, Menschen zu verstehen. Und dieses Verständnis kreiert Bindungen zueinander. Und dann kann man Dinge miteinander erschaffen. Auch sowas wie Rahmenbedingungen oder Spinnen oder dann philosophieren oder sonstiges.
Ja, total interessant auch, dass du eigentlich so diesen Entdeckermodus und dann aus diesem Entdeckermodus, in dem man drin ist, dann vielleicht auch schon eben weitergeht, noch einen Schritt in den Erschaffen. Das hat, genau, Ludwig vom Jugendforum hat auch gesagt, das fand ich sehr interessant, weil es gibt ja immer wieder Umfragen, gerade unter jungen Menschen, von denen leider sehr viele ja aus Chemnitz wegziehen und immer natürlich die Frage, warum oder wie würden sie in Chemnitz bleiben? Und eine Antwortmöglichkeit ist immer Kultur. Und ich finde, aber Ludwig hat dazu was sehr Interessantes gesagt.
Ich denke, es ist immer sehr schwierig zu fassen, wenn man das gefragt wird, warum bleibe ich, warum gehe ich? Kulturangebote und so ist ein schnelles Stichwort, was auch gerne von Erwachsenen den Jugendlichen in den Mund gelegt wird, weil das vielleicht einfach ist und was sehr Konkretes. Ich glaube tatsächlich, warum man hier bleibt oder warum man geht, ist oft, ob man eine Möglichkeit hat, Gesellschaft und die Stadt mitzugestalten. Das heißt, es geht viel weniger um die tatsächlichen Kulturangebote, gerade im Kulturhauptstadt, haben wir so viele Angebote. Es geht aber vielmehr um Angebote, wo ich selber mitgestalten kann, wo ich mitwirken kann, wo ich auch in 5 oder 10 Jahren noch sagen kann, schaut her, diese Bank, die habe ich damals als 12-Jähriger mit angemalt. Und das sind dann die Gründe, warum ich bleibe, weil ich sage, hier habe ich schon so viel getan und den Raum in meine Vorstellung gestaltet, dass es mir schwerfällt, hier wegzuziehen.
Ja, ich finde, da ist auch wieder so ein bisschen dieses Idee von Zuhause mit dabei, dieses etwas, was man selbst mitgestaltet und dadurch zu Hause wird. Und das eben darüber, über das bloße Angebot, das es irgendwie gibt, hinausgeht in ich bin Teil von etwas und ich werde Teil von etwas und dieses Aktivierende. Und das ist ja auch ein großes Ziel, wie ich das verstanden habe, von eben dem Kulturhauptstadt, ja, da irgendwie nochmal mehr Leute durch ganz unterschiedliche Formate zu aktivieren, ihnen Räume zu zeigen, die da sind, die man mitgestalten kann und sozusagen da ein bisschen fast wie mit an die Hand zu nehmen, weil ich mich ja doch frage oder das glaube ich auch erlernt ist natürlich, dass man irgendwann nicht eine leere Wand sieht oder einen leeren Raum sieht und denkt, ach, das wäre jetzt ein toller Ort für eine Ausstellung oder das wäre jetzt ein guter Ort, um hier sich mal einen Tisch aufzustellen und auf der Straße zu essen. Und jetzt im Kulturhauptstadt, ja, wo all diese Dinge plötzlich auch passieren und plötzlich Menschen auf einer Straße Musik machen oder es passiert, ist vorher natürlich auch schon passiert, aber so gehäuft natürlich auftritt, dass es auch andere Menschen mutiger werden. Und ich glaube, so dieses mutiger werden ist was du ja auch immer sehr versuchst, ja, Menschen zu ermutigen.
Ja, absolut. Also ich finde die Aussage gerade auch super niedlich, weil das ist auch etwas, das, was ich wahrscheinlich als Elternteil gelernt habe und deswegen auch der Part der Verantwortung so bei mir hochgekommen ist. Weil ich habe nicht erlebt, dass meine Eltern mich in ein Zuhause geführt haben. Und ich weiß, dass ich als Erwachsener die Verantwortung für mein Kind trage, ihn ein Zuhause zu führen. Das heißt nicht nur in der Wohnung, in der wir leben, sondern auch in der Stadt, in der wir leben. Und da ist sowas wie ich kümmere mich um ein paar Blumen, die wir am Rand gepflanzt haben, oder um den Kindergarten herum liegt Müll, Mama, wir müssen das mal wegsammeln. Und ich dann denke, wow, cool, das machen wir auf jeden Fall, weil dann auch Stolz entsteht. Ne? Also Stolz auch gegenüber seinem Umfeld in Form von, ich war daran mitbeteiligt. Und dieses mutig ist bei mir tatsächlich auch etwas, was genau dazu beiträgt, nämlich Verantwortung zu übernehmen bedeutet Mut. Aber ich bin eigentlich der größte Angsthase. Ich habe wirklich vor super vielen Sachen Angst, aber nicht in Form von, dass ich mich davon lähmen lasse. Ich glaube, das ist auch dieser Widerspruch, den die meisten nicht aushalten können. Mut und Angst ist im selben Zeitpunkt da. Denn wenn ich Angst habe, kann ich mich davon lähmen lassen und gar nichts tun und weglaufen. Oder ich entscheide mich zu sagen, wie kann ich trotz der Angst das, was ich eigentlich gerade machen will, weil die Angst entsteht ja nur durch die Möglichkeit, es könnte etwas passieren oder ich könnte etwas tun. Zum Beispiel, wenn ich dann, das gab es auch bei mir, mein Sohn wollte dann unbedingt auf dem Rosenhof mit Kreide malen und ich bin die Chemnitz-Fluencerin, die auch schon in einem Chemnitz-Live-Facebook-Gruppe auseinandergenommen worden ist. Und die Leute kennen mich und sehen mich und dann schreibe ich dort irgendwas mit Kreide auf die Straße und alle denken natürlich tut die das nur, weil keine Ahnung was. Also der Widerspruch, das heißt, ich muss auch in solchen Sachen mutig sein, um mich nicht davon leiten zu lassen, dass das, was die anderen über mich denken könnten, blöd ist und ich trotzdem das tue, wofür ich stehe. Und dieses Mutigsein, das kommt nur, indem man sich traut, einfach über die Angst, also es trotz der Angst zu machen und dann zu sehen, was passiert.
Fällt dir noch ein Beispiel ein, wo das Kulturhauptstadt ja geholfen hat, mutiger zu sein oder wo du im letzten Jahr mutiger geworden bist vielleicht?
Also 2018 habe ich mich ja nicht Chemnitz-Fluencerin genannt. Da habe ich darüber nachgedacht. Da wusste ich auch noch nicht, dass es Chemnitz-Fluencerin wird, das Wort. Und mit dem Kulturhauptstadtjahr dachte ich so, na, wenn du es nicht jetzt machst, dann machst du es nie. Also du musst es jetzt machen. Und in dem Moment, wo ich diese Grenze überschritten habe und es einfach gemacht, ich habe es wirklich mit Augen zu, einfach auf, ja, so nenne ich jetzt meinen Namen gemacht und dann auch einfach ein Video dazu gemacht. Und es war wirklich einfach random. Also es war nicht geplant, gar nichts. Und in dem Moment habe ich dann gemerkt, oh, ist ja gar nicht so schlimm. Ist ja gar nicht so, also das hat mich schon sehr, sehr extrem verändert, weil es war trotz auch dem eine Sorge, die ich irgendwie hatte oder eine Angst, wo ich dachte, oh Gott, da kommen alle Leute vielleicht, also ne, die Angst herrscht trotzdem, währenddessen auch ich Dinge machen möchte.
Ich habe mich gerade gefragt hier unter den Zuhörenden, wer ist denn alles aus Chemnitz? Vielleicht ein kurzes Handzeichen. Ach so, also es gibt ganz viele Leute, die man noch Chemnitz fluenzen kann, weil ich mich auch gefragt habe, ob es vielleicht nicht auch ein Beruf ist, der irgendwann überflüssig wird, im besten Fall, wenn Chemnitz Image sozusagen, wenn alle wissen oder jemanden kennen, der hier zu Besuch war und gute Erfahrungen gemacht hat und dann zurückkommt und erzählt und dann es gar nicht mehr diese Dissonanz gibt zwischen dem negativen ersten Impuls oder den ersten Gedanken, den man vielleicht hat, wenn man an Chemnitz denkt und dann deinen Videos und irgendwann denkst du, das passiert oder?
Nee. Also ich denke tatsächlich, und ich finde das total interessant, darüber habe ich auch wirklich schon öfter nachgedacht, eigentlich tue ich einen Job, der in meinen Augen, für mich als Generation, für mich in meinem Verständnis, wenn ich in dieser Position wäre, und das will ich jetzt nicht einer Person in dieser Rolle sagen, dass sie das machen muss, aber ich mache eine Repräsentanz, die für mich jemand machen müsste, der Bürgermeister zum Beispiel ist. Für mich, ich arbeite ja auf der Ebene auch mit Unternehmen zusammen und für mich sind die besten Influencer die Leute, die dieses Unternehmen auswendig kennen. So, und das heißt, das ist die Person, die das repräsentiert, weil sie übernimmt dann auch die meiste Verantwortung für alles, was sie sagt und was sie auch vielleicht nicht sagt in irgendeiner Form. Und ich habe dann drüber nachgedacht, eigentlich bräuchte jede Stadt so einen Influencer, weil warum nicht für eine Stadt repräsentativ sein? Es gibt zwar Stadt-Accounts und das ist auch etwas, womit ich mich gedanklich auseinandersetze. Eine Person, die sich einfach so benennt und glaubt, okay, ich versuche vielleicht irgendwie distanziert zu sein und nicht unbedingt der Stadt angehörig zu sein, die wird vielleicht ganz anders wahrgenommen von Menschen.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde, Kraftklubs sind ja auch schon eine Weile sozusagen so ein bisschen die musikalischen Chemnitz-Influencer, genau. Würde ich sagen, dass da sehr viel, ja, überhaupt halt über die Stadt ja auch gesungen wird und aber auch über alle Ecken und Kanten und das natürlich bundesweit gehört wird und dann viele wenn sie an Chemnitz denken, auch an Kraftklub zum Beispiel denken und inzwischen auch an Blond und an ganz viele andere tolle Bands, die man übrigens, kurzer Werbeeinschub, wir haben jetzt so Bierdeckel und da sind Chemnitzer Bandnamen versteckt. Das heißt, später können sie auch alle noch hier Chemnitzer Bands suchen. Genau, das Image und Kulturhauptstadt, ja. Wie sehr hat sich das denn verändert nun? Also hast du das Gefühl, weil genau, du arbeitest ja tagtäglich damit, da bekommst du vielleicht so ein bisschen mit, zumindest auch in den digitalen Netzwerken, aber auch in den Interaktionen, die du hast. Ist es immer noch so, dass Leute überrascht sind, wenn sie in Chemnitz sind? Oder von Chemnitz, wenn sie von Chemnitz hören, bestimmte Vorurteile abspulen? Oder hat es sich langsam auch überschrieben oder sickert es langsam durch, dass in Chemnitz noch ganz viel mehr passiert?
Also wenn ich unterhalte mich ja wirklich manchmal mit Touristen oder wenn ich Leute einfach auf der Straße sehe oder uns haben auch schon jetzt oft genug Leute einfach angesprochen, wenn wir irgendwo unterwegs waren.
Als Chemnitzerin oder als
einfach nur als Chemnitzerin, okay, ja. Genau. Und ich muss sagen, ich finde es niedlich, wie die dann plötzlich überrascht sind. Aber gleichzeitig weiß ich auch, dass diese Überraschung halt nur stattfindet, weil medial einfach eine gigantische Lücke da ist, nämlich zwischen der vollen Realität und der gesprochenen Realität, die in Medien einfach gezeigt worden ist. Und beispielsweise, als wir auf dem Weinfest waren, hatten wir diese Gläser in der Hand und wir haben uns, mein Freund, total gefreut, weil wir diese Gläser unbedingt haben wollten, weil das ist einmalig, Kulturhauptstadt. Und dann ist auf diesen Weingläsern diese Eingravierung irgendwie drauf und dann haben wir die schön behutsam nach Hause getragen und sind Richtung Brühl und hat uns ein älteres Ehepaar angesprochen und gefragt, ach Mensch, wo kriegt man, was ist denn mit diesen Gläsern, gehen sie irgendwo hin? Und dann haben wir uns mit denen unterhalten und halt erzählt, dass wir selber als Chemnitzer uns total darüber freuen, weil in der Weihnachtszeit natürlich auch diese Tassen immer verfügbar sind. Ne? Genau. Und jetzt gibt's auch diese Weingläser und diese Weingläser sind wirklich schön gewesen. Ich habe mir 3 Stück davon geholt. Und dass man das, dass es eine einmalige Sache eigentlich ist und dass man das als so, ja, so ein Souvenir irgendwie einfach mitnehmen kann. Und die waren 3 Tage im Urlaub hier und die waren total beeindruckt und haben gesagt, oh, das ist ja so toll. Und das fand ich auch süß, weil mittlerweile weiß ich auch, warum das so ist. Damit musste ich mich dann beschäftigen. Ja, ihr habt so breite Gehwege. Oh, das ist ja so wunderschön. Und das ist ja auch etwas, ne, ein Erbe der DDR mit dem Einmarschieren und Sonstiges, dass die Wege so breit sind, auch in der Stadt. Und das fand ich so süß, weil man ja wirklich diese Brille gar nicht mehr kennt. Ne? Für mich war das total normal. Ich habe das überhaupt gar nicht in Frage gestellt. Natürlich sind in anderen Städten die Straßen anders, aber hat das jetzt was mit Chemnitz zu tun? Ist das hier irgendein geschichtlicher Aspekt? Der war so weit weg und dann fand ich das süß, dass denen das so aufgefallen ist, weil die natürlich was anderes kennen. Und dann auch viel sowas, wie gesagt, oh, die Stadt ist so grün, wir haben halt wirklich super viele Parks. Und auch, das ist auch lustig, ich habe letzte Woche im Losteria habe ich mich mit 15 Studierenden aus dem Lehramt getroffen, aus Berlin. Die waren beeindruckt. Also die haben gesagt, die Stadt ist so sauber, die Leute sind so freundlich. Natürlich ist es jetzt Kulturhauptstadt, es wird mehr aufgeräumt. Das ist auch etwas, aber ich glaube, wir sind vielleicht auch hier in Chemnitz zu streng mit uns selbst.
So selbstkritisch und dann von außen sieht man erst, was alles da ist.
Ja, ist natürlich auch irgendwie wahrscheinlich ein historisches Laster irgendwie vom Osten, dass man die Bescheidenheit ja so extrem hochgetrieben hat, dass die Leute das auch verlernt haben, auf irgendwas stolz zu sein, weil es dann wie Aufmerksamkeitsgeilheit wirkt oder so, oder man würde sich präsentieren wollen oder sowas. Wobei es ja da auch ein Spektrum gibt zwischen jemand macht es wirklich ständig oder erzählt mal, worauf er stolz ist.
Und zwar haben wir noch einen weiteren Einspieler mitgebracht von Gabi Reinhardt. Die ist Theatermacherin aus Chemnitz, hat die letzte Woche mit der Bus ist abgefahren. Was du da, hast du es geschafft?
Nee, ne? Nee, leider nicht.
Es sind so viele Sachen gleichzeitig, man verpasst leider Dinge. Aber da ging es um das Thema Arbeit und Perspektiven, gerade von Frauen und Flinterpersonen auf dieses Thema. Und wir haben über das Jahr hinweg immer mal wieder auch mit ihr gesprochen. Und sie hat eine Rede geschrieben, Kulturschaffende mit K, von der ich großer Fan bin, wo es darum geht, um das Kulturhauptstadtjahr, was es mit der Stadt macht und eben aus der Perspektive einer Kulturschaffenden. Und ja, in dem ersten Einspieler beschreibt sie aber erstmal in einem kleinen Zeitsprung, wie das eigentlich damals war, als Chemnitz Kulturhauptstadt geworden ist.
Nun ja, schauen wir ein paar Jahre zurück. 2020, mitten in Corona, die Bilder, auf denen die damalige OB Barbara Ludwig mit Maske die Hände jubelnd in die Höhe reckt, gingen um die Welt. Also mitten in Corona sind wir Kulturhauptstadt geworden. Aus verschiedenen Gründen. Wegen den Nazis, sagen die einen. Wegen des super krass großen Kulturhauptstadt-Bewerbungsprogramms, sagen die anderen. Am nächsten Tag jedenfalls, nach dem Freudentaumel, dem Feuerwerk auf dem Theaterplatz am Abend und den unerlaubten Partys zum Titelgewinn, nach 22 Uhr war ja immer noch Corona, am nächsten Tag also haben sich dann mal alle besonnen und die eine wichtige Frage stand auf einmal unfassbar groß im Raum. Wer soll das eigentlich alles machen?
Ich habe mich gefragt, wo warst du, als Chemnitz Kulturhauptstadt geworden ist? Was ist deine Erinnerung?
Ich saß tatsächlich auf der Nordstraße in meinem Büro und habe den Livestream verfolgt. Und ja, das war, ich fand das Bild auch wirklich prägend und das wird sich wahrscheinlich auch für immer so bei mir eingebrannt haben, weil ich war auch der festen Überzeugung, dass Chemnitz es wird. Es gab für mich eigentlich gar keine...
Du hast magisch gedacht einfach, du wusstest,
ja, es wird passieren. Ja, weil das war halt einfach, also... Ich empfinde, ist vielleicht platt gesagt, aber ich empfinde, stellen wir uns mal so eine Klasse vor, so eine Schulklasse. Und Chemnitz ist für mich so der akribische, nerdische Einsatzschüler, der immer alles genau korrekt macht. Der hat sich Mühe gegeben, der hat Mühe reingesteckt, der hat hart gearbeitet und keine Ahnung was. Und dass der kein Sternchen bekommt, ist ja absolut abwegig. Aber er wird auf jeden Fall zu bescheiden sein, um jemals das zu fordern. So, und so sehe ich Chemnitz irgendwie, weil wenn man die Historie anguckt, was die geleistet haben, arbeitermäßig und auch, ne, die ganzen historischen Manchester, des Sachsen, des Ostens und alles, das war für mich einfach viel zu abwegig, dass ich es nicht bekomme. Und umso mehr habe ich mich dann auch gefreut, als es dann so war. Also.
Was war dein erster Gedanke danach? Oder war es pure Freude?
Es war pure Freude und gleichzeitig war das für mich auch so ein Moment, wo ich gedacht habe, also, oh Gott, das wird jetzt gerade voll emotional in meinem Körper, um ehrlich zu sein. Ich habe dann wirklich in dem Moment gedacht, krass, du lebst in der Kulturhauptstadt und du hast davor schon da drinnen gelebt. Also für mich war das dann so groß im Kopf, weil ich einfach gesehen habe, und das ist auch etwas, was ich ganz oft mache, dieses magische, ich denke voll gerne 100 Jahre im Voraus, weil ich gerne dann wieder zurückblicke. Ich finde diese weite Perspektive von ganz weiten immer total faszinierend und magisch, weil es einfach cool ist. Das ist dann wie so eine... Ich weiß nicht, ob man es Goldgräberstimmung nennt oder sowas, ne? Dass man sagt, wow, du warst bei diesem Moment dabei.
Ja, eigentlich müsste man das so als Hausaufgabe allen Chemnitzern jeden Morgen, muss man sagen, ich lebe in der Kulturhauptstadt. Und in dem Tonfall, wie du das gesagt hast, dann muss man einfach einen guten Tag haben. Und so ist es also, so ist es ja auch ein bisschen, dass ganz viele Menschen, die sich zum Beispiel in diesem Kulturhauptstadtjahr engagieren, und wir haben auch hier Unterstützung von den Leuten aus dem Volunteer-Programm, und das sind über 1000 Menschen, die einfach, ja, ihre Zeit einfach so geben, und ganz viele Vereine und Initiativen, die da mitmachen und dabei sind und ja, nicht für die Anerkennung, sondern einfach, weil man mitgestalten will und das total, total schön ist und aus dieser Freude heraus von, wir können da jetzt was machen und vielleicht kommen Leute und hören zu oder schauen zu. Das ist irgendwie so ein, ja, ein Möglichkeitsfenster irgendwie auch dieses Jahr.
Ja, also für mich ist das auch so ein bisschen nicht wie im Leistungssport, so man hat vorher, also die haben schon vorher super viel gearbeitet, aber keiner wusste, dass die Möglichkeit besteht, wir würden uns mal irgendwann mal Jahrzehnte, Jahrhunderte später für Kulturhauptstadt bewerben, sondern die Leute haben es einfach des Machenwillens gemacht. Und jetzt haben sie einen Titel bekommen und es ist nicht so, dass danach so ist alles vorbei, sondern mit dem Titel beginnt noch 1000-mal mehr was. Und es geht ja weiter, selbst wenn das Kulturhauptstadtjahr vorbei ist, bin ich mir ganz, ganz sicher, so wie du es vorhin schön gesagt hast, wenn Leute im Raum etwas wagen und auf die Straße sich stellen und dann sich trauen, dann trauen sich immer mehr. Und das ist wirklich so ein Effekt, dass die Leute dann glauben, naja, wenn mein Nachbar, der hat auch eine Ausstellung gemacht, also ich wollte es auch schon immer mal machen, ich mache das jetzt halt auch einfach. Und so kommt das dann zustande.
Ja, so ein Butterfly-Effekt ist das
ja.
Ja. Und Gabi Rein hat ja in diesem, wer soll das alles eigentlich machen, ja, aber auch so auf die Frage in den Raum stellt von, wen gibt es denn, der irgendwie da ist, was gibt es für Ressourcen und Finanzierung? Und das ist ja auch ein Thema, das neben dem ganzen sehr positiven und auch tollen, über das wir ja auch gerade schon geredet haben, Kulturhauptstadt-Trubel, ja, im Hintergrund oder leider oft im Hintergrund, manchmal auch ja sehr sichtbar passiert ist, dass im Kultur- und auch im Jugendbereich, insbesondere in der Jugendhilfe, ja, starke Kürzungen vorgenommen sind, dass so diese Frage von, wie geht es eigentlich weiter, einerseits, ich glaube, sich diese optimistische Perspektive total lohnt, und andererseits irgendwie aber auch diesen realistischen Blick gibt von, die ersten Vereine irgendwie gerade in der Jugend- und Sozialhilfe irgendwie mussten MitarbeiterInnen entlassen, mussten sogar schließen. Und das natürlich, ja, dann doch, wenn alles wieder abgebaut wird, wer bleibt dann, was bleibt, welche Gelder bleiben. Und genau dazu gibt es noch den zweiten Teil von Gabi Reinhardt, wo sie das noch ein bisschen besser beschreibt.
Als einen Motor von Demokratie zu erkennen, als einen Ort, an dem unterschiedliche Meinungen und Positionen verhandelt werden dürfen, und der im besten Falle auch dazu einlädt, nicht nur mit kulturaffinen Menschen ins Gespräch zu gehen, sondern eben mit allen, wäre es ja ein tolles Statement, wenn man sich für Kultur ausspricht, obwohl es keine städtische Pflichtaufgabe ist. Man könnte Kultur als einen Ort für alle begreifen. Und wenn man es nicht nur sagt, sondern auch meint, würde das bedeuten, dass man kulturelle Orte finanziell unterlegt. Dass es einen solchen Ort also gibt und dass an diesem Ort Menschen ausreichend dafür bezahlt werden, diesen Ort inhaltlich zu füllen. Jedoch, mitten im Kulturhauptstadtjahr werden unseen und still Kürzungen vorgenommen. Mitten im Kulturhauptstadtjahr wird der Kulturbeirat als befangen deklariert und somit an seiner eigentlichen Aufgabe gehindert, für die Kulturschaffenden und ihre Arbeitsbedingungen einzutreten. Mitten im Kulturhauptstadtjahr wird von Seiten der Stadt Chemnitz, so scheint es, alles, wofür die QH stehen könnte, als nichtig erklärt.
Genau, ja, das ist so diese andere Seite, weil es gibt ja viel Kritik an der Kulturhauptstadt, auch viel von rechts, die irgendwie sagen, ja, das ist so ein UFO, was hier kommt, aber das ist ja so die, ja, gar nicht Kritikperspektive, sondern eher dieses Hoffen auf was bleibt oder dieses Bangen, ja.
Also für mich ist das auch etwas, ich weiß, dass es schwer ist und ich musste das auch lernen, weil ich nicht unbedingt das Wissen mitbekommen habe, das so verstehen zu können, aber es gibt einfach Widersprüche wieder, die gleichzeitig im Raum herrschen, denn man muss auch einfach ehrlich sagen, dass nur weil irgendwo Geld da ist beispielsweise oder ein Budget verfügbar ist, das leider nicht unbedingt so aufgeteilt werden kann, wie man es sich wünscht oder wie man es logisch als normaler Mensch in seinem Haushaltsbudget einfach wahllos vergeben würde, weil man da ja keine Überprüfungsinstanzen oder Sonstiges hat. Das ist auf kommunaler Ebene ja nochmal ganz, was ganz anderes. Gleichzeitig sind da auch ganz viele andere Menschen dabei, die das entscheiden, die auch wieder historisch in irgendeiner Form befangen sind, risikoaverse sind und Sonstiges. Es trägt ja auch alles dazu bei, wie Budgets vergeben werden. Und zeitgleich natürlich auch der Wunsch oder das Gefühl nach dieser mehr Kultur und auch Sicherheit, gerade in der Jugendarbeit und ne, auch was der junge Mann vorhin auch gesagt hat, dass sich Jugendliche so sehr der rechten Szene zuordnen, das ist ja auch ein Zeichen von fehlender äußerer Kultur. Ne, man sagt ja eigentlich, dass die Kultur in jedem Einzelnen zu Hause anfängt. Was ist, wenn ich keine Kultur zu Hause besitze, sondern dort eher eine Unsicherheit stattfindet, dann gehe ich nach draußen. So, wenn draußen aber keine Zugänglichkeit zur Kultur, die für meine Generation und für meine Ebene verfügbar ist, dann wird sich jemand meiner annehmen, der das vielleicht auch missbraucht. Und da ist diese Geldfrage wirklich eine sehr, für mich mittlerweile einfach eine viel zu komplexe Angelegenheit, um sie so leicht zu erklären eigentlich am Ende. Und gleichzeitig können dort natürlich auch Unmut herrschen, meiner Meinung nach.
Auf jeden Fall, es ist, glaube ich, eine hohe Komplexität und es ist viel auszuhalten und auch, glaube ich, aber ja, auch da wieder die Frage von, ja, in welcher Beziehung stehe ich dazu, wie kann ich dafür Verantwortung übernehmen und was bedeutet das irgendwie, sich da ja, einzubringen oder auch dazu zu engagieren, dass Sachen sich ändern oder stabil bleiben oder wie auch immer, ja.
Nee, ich habe da tatsächlich auch einen Wunsch eher mehr, weil ich glaube, wir auch in unserer Gesellschaft insgesamt unabhängig von Chemnitz eigentlich viel mehr darüber Gedanken machen müssten, welche Menschen haben mehr Ressourcen zur Verfügung, nicht nur geltlich, sondern auch emotional einfach, weil sie stabiler in ihrem Leben dastehen und wer hat weniger Ressourcen, also so eine Rücksichtnahme irgendwie, auch eine feinfühlige Rücksichtnahme auch für nicht sichtbare Schwierigkeiten im Leben und wie kann man sich da gegenseitig irgendwie unterstützen, dass es nicht immer wieder auf diese kapitalistische Ebene gehoben wird, dass das muss monetarisiert werden, es muss wachsen. Also ich denke mir so, warum, also klar gibt es die Künstlerkasse und alles, ne? Aber warum muss jetzt irgendwas Künstlerisches irgendwie monetarisiert werden? Und natürlich gibt es auch wieder Vereine, aber das ist dann auch wieder so ein ganz großer bürokratischer Aufwand. Also es muss irgendwie eine Lösung gefunden werden, die anders aussieht als diese zwei Seiten zumindestens. Die wird es mit Sicherheit auch geben, aber die bedarf mehr Zeit und mehr Engagement von Menschen, die mehr emotionale und finanzielle Ressourcen zur Verfügung haben, meiner Meinung nach. Weil ich habe eine Zeit lang auch so gedacht, dass ich habe mir so viel Mühe gegeben und ich habe mir wirklich unfassbar viel Mühe in meinem Leben gegeben und sehr viel gearbeitet. Und habe dann immer so einen Satz gesagt wie, ja, aber ich habe mir das ja verdient. Bis ich dann auf dem Part getroffen bin bei einer Freundin, die mir gesagt hat, ja, aber es gibt Ungerechtigkeiten. Und dachte ich so, ja, ich habe auch so viele Ungerechtigkeiten, so viele. Und dann musste ich weiterdenken, dass irgendwie lässt mich das nicht los, wie sie das beschrieben hat. Wieso steckt sie da so viel Energie rein? Irgendwas verpasse ich dort in dem Moment. Und habe mich damit beschäftigt und einfach dann gemerkt, ja, natürlich gibt es die Ungleichheit. Natürlich sehe ich sie auch irgendwie und nehme sie auch wahr. Und wir werden nicht alle auf das gleiche Level kommen können in irgendeiner Form. Aber gleichzeitig die Personen, die aus welchen Gründen auch immer es schaffen oder es schon die ganze Zeit haben, die würden mit weniger Ressourcenaufwand vielen, vielen Menschen viel schneller helfen können. Und das wäre vielleicht eine gute Kombi. Also ich meine, banalstes Beispiel sind Crowdfunding-Kampagnen. Und ich sage nicht, jeder soll eine Crowdfunding-Kampagne machen, aber ein Euro wird keinen von uns schaden.
Ach Mensch, ich könnte noch sehr, sehr lange mit dir reden und habe auch noch ganz viele Fragen, die ich nicht gestellt habe. Zum Beispiel, was deine Highlights denn jetzt waren, zum Beispiel im Kulturhauptstadt. Ja, vielleicht kannst du noch deine Tipps erzählen. Wir haben noch 7 Minuten in diesem Raum. Es ist Radio, das heißt, es ist alles immer super pünktlich, was total schön ist. Und dann geht es aber noch eine Stunde weiter mit Live-Radio hier. Da wird Live-Musik gespielt. Vielleicht, wenn Sie Lust haben, können wir auch nochmal das ein oder andere Gespräch führen und Sie können erzählen. Ich blicke jetzt aber so in die Runde, auch mit der Frage, ob es denn noch ja von Ihrer Seite Kommentare, Fragen an Lydia vielleicht gibt, bevor ich dann meine Abschlussfrage stelle, die ich dir schon mal stelle, dann kannst du dich darauf vorbereiten. Aber ich habe das Gefühl, du bist eh super darauf vorbereitet, nämlich wie du denn dir Chemnitz vorstellen würdest, magisches Denken, in 5 Jahren. Also dort vorne kann man ja aufschreiben, wie es in einem Jahr weitergeht. Ich habe das Gefühl, das ist zu einfach, deswegen kriegst du in 5 Jahren. Genau. Aber bis dahin hat jemand von Ihnen Gedanken. Ja, ist jetzt auch so ein bisschen on the spot, das stimmt natürlich. Falls Sie später noch irgendwas teilen wollen, dann können Sie sehr, sehr gerne ja, hier zum Mikrofon kommen. Es wird auch noch jemand von uns mitnehmen. Thorsten ist auch noch da. Ich will noch kurz den Moment nutzen, dass wir uns beim Open Space bedanken. Das ist zum Beispiel einer dieser ganz tollen Orte, wo man einfach total unkompliziert mit ganz viel Infrastruktur, die da ist, hinkommen kann und sagen kann, wir haben eine Idee und dann kommt meistens, toll, sagt uns doch mal wann und dann bringen wir das im Kalender unter. Die haben ein ganz, ganz reichhaltiges Programm. Da lohnt es sich immer von Mittwoch bis Sonntag vorbeizuschauen. Genau, und wir sind total dankbar, dass wir heute hier sein dürfen. Genau, ja. Genau, ich schaue die ganze Zeit da hinten, weil da hinten eine liebe Person vom Open Space sitzt, die da eben genau diese Unterstützung leistet. Also bei Fragen kann man sich auch da an die Person mit der grünen Kappe wenden. So, ich habe dich jetzt mal beschrieben, weil wenn ich, ja, dann wissen alle, wer gemeint ist. Gut, dann
meine Antwort
auf deine Antwort. Frage.
Okay.
Du hast 4 Minuten.
Okay, ganz entspannt. Ich habe mir tatsächlich, ich war ja bei der Eröffnung beim Purple Path dabei und da habe ich auch nochmal dieses 100-Jahre-Ding. Ich mag das so gerne.
100 Jahre?
Ja.
Das ist schon wild.
Aber also ich finde tatsächlich, ich finde es ganz, ganz absurd, dass Menschen nicht ihre Gefühle sagen können, laut aussprechen können und ihre Gefühle auch nicht ausleben können und auch nicht über ihre Geschichte sprechen dürfen. Und es ist für mich in meinen Augen tatsächlich eher ein Trauma, was entsteht bei Menschen. Und für mich ist das Kulturhauptstadtjahr in 5 Jahren etwas, wo Menschen eine Erleichterung empfinden. Also ich glaube, das Erste, ich habe tatsächlich auch mit was draufgeschrieben, ich wünsche mir, dass die Menschen mehr mutig sind, um auf andere zuzugehen, um weniger Angst und Sicherheit zu empfinden, also weniger Angst, aber dafür Sicherheit zu empfinden. Weil ich glaube, die Angst vor Anderssein dadurch kommt, dass man sich nicht damit auseinandersetzt. Das ist oft eine Lücke von Wissen. Und deswegen glaube ich, dass in 5 Jahren die Menschen emotional, also das, was wir als Anspannung jetzt medial auch sehen, auch aber auch einfach, ich nenne es jetzt mal beim Wort Gewalt, die da ist und jetzt nicht in der Stadt Chemnitz, sondern grundsätzlich aber auch, dass das eine Anspannung ist. Und wenn jetzt, sagen wir mal, jemand in meiner Umgebung eine Anspannung von mir verspürt und dann muss ich reguliert werden in irgendeiner Form und der fängt mit freudigen Dingen an, so wie die Kulturhauptstadt. Hier ist was Schönes, da ist was Schönes, du musst gar nicht mehr so viele Entscheidungen treffen. Komm hier vorbei, das ist kostenlos. Du hast auf einmal, du nimmst daran teil. So, selbst wenn du wenig Ressourcen zur Verfügung hast. Das heißt, du kommst in eine Entspanntheit. Diese Entspanntheit kreiert, dass du endlich durchatmen kannst, trotz vielleicht auch deiner Probleme oder tauscht dich plötzlich mit Menschen aus, weil du zwangsläufig auf der Straße unterwegs bist. Und ich glaube, in 5 Jahren ist dann diese Entspannung so weit, dass Menschen plötzlich vielleicht reflektierter werden, vielleicht auch mehr plötzlich gucken, oh mein Gott, wer war ich vor 5 Jahren? Ach du meine Güte, das war irgendwie nicht richtig. Und dann daraus halt etwas Gutes machen. Also dann vielleicht zum Beispiel ein Vorbild werden oder so. Also ich meine, ich komme selber aus einer Kultur, die sehr, sehr streng, sehr gewalttätig in irgendeiner Form ist. Ich bin in Kasachstan geboren, sowjetisch aufgewachsen, in einer deutschen Umgebung sozusagen. Und ich habe 9 Jahre dafür gebraucht, dieses Muster abzulegen und zu realisieren und zur Entspannung zu kommen. Und das hat mir erst der Raum in Chemnitz gegeben. Die Ruhe, dass jemand mich auf Distanz mich machen lässt. Und das ist ja jetzt hier auch so in der Kulturhauptstadt. Die Leute können was machen, sie können einfach was wagen. Es sind so viel da, dass keiner so viel davon beachten kann, ob da Fehler passieren oder nicht. Und man hat mehr Freiheit sozusagen in Form von man kann was machen, entspannen und auch nicht so viel Entscheidungen treffen, weil egal, wo du hingehst, es passiert irgendwas.
Mhm. Ja, total schön. Ich dachte zuerst, du meintest Entspannung im Sinne von, puh, jetzt ist es vorbei. Nee. Aber das hat eine viel tiefere Geschichte und ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst mit irgendeinem auch Gefühl von Leichtigkeit, was dann entstehen kann, wenn man ja irgendwie sieht, was möglich ist und was überall da ist. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Es war sehr, sehr inspirierend und danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich danke für die Einladung.
Ja, und ich danke Radio T in Chemnitz dafür, dass sie das Ganze auch aufgenommen haben und uns zur Verfügung stellten. Das war eine Sendung eben aus der Kulturhauptstadt 2025. Witzigerweise habe ich das vor 3-4 Wochen, als die Sendung öffentlich passierte, live miterleben können, weil ich zufällig in Chemnitz war. Und nach dem Gespräch dachte ich, Das nehme ich mit und spiele es auch hier bei Radio Frei. Denn ihr seid genau bei diesem Sender, dem Freien Radio in Erfurt, und habt hier die Sendung Osmose gehört. Eine Austauschsendung, in der wir eben gezielt nach Beiträgen oder Sendungen von anderen Radios gucken. So, und ein paar Takte Musik gibt es jetzt hier auch noch und die kommen natürlich passend zu der Stadt Chemnitz von Baustelle mit dem Song Chemnitzstadt.
Chemnitz. Bürger.
Chemnitz.
Für ordnungsliebende Bürger.
Chemnitz.
Für ordnungsliebende Bürger. Zentikitz.
Karl-May-Stadt.